Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf der MLS-Podcast. Mit dabei sind wieder Anne.
Hi.
Daniel.
Hi.
Und meine Wenigkeit. Heute haben wir uns vorgenommen, ein bisschen über die Pokale in der USA zu reden, speziell wo die MLS-Teams teilnehmen, zum Beispiel den US Open Cup oder mit der CONCACAF Champions League, womit wir auch jetzt anfangen. Daniel, kannst du ja mal kurz erklären, was das mit der Champions League so auf sich hat?
Ja, und zwar die CONCACAF Champions League, die ist für die amerikanischen Teams in Nordamerika, also Kanada, USA, Mexiko, aber auch so für die kleinen Nationen wie El Salvador, Costa Rica, Haiti, Honduras und ein paar weitere. Anders als in Europa natürlich, wie sagt man es am besten, hat die CONCACAF Champions League eher eine Nation, die eher dominiert. Wenn wir jetzt mal auf Europa schauen, hat es da wirklich in den letzten Jahren, ja gut, jetzt aus in den letzten 3 Jahren, haben immer verschiedene Teams, die aus verschiedenen Nationen die Champions League gewonnen. Aber in Amerika ist es halt so, dass tatsächlich seit geraumer Zeit der Champions League-Sieger immer aus Mexiko kommt. Aber gleich dazu erstmal mehr. Vielmehr fangen wir mal an mit der Qualifikation. Und da gebe ich jetzt mal weiter an Anne.
Ich mache mal die Qualifikation aus MLS-Sicht, weil ich ehrlich gesagt keinen Plan habe, wie das in den anderen Ländern stattfindet. Vermute aber, dass es in die gleiche Richtung geht. In der MLS ist es so, dass natürlich der Meister immer daran teilnimmt und in der Regel auch das beste Team der regulären Saison. Und ich meine auch der US Open Cup Sieger.
Ja, genau.
Die Teams, also insgesamt, wie viel sind es? 2 Teams? Nee, es müssen mehr sein.
4 Teams müssten es doch dann in
die Saison. Es sind 4 Teams.
Genau, dann nehmen diese 4 Teams entsprechend, dürfen dann zur CONCACAF Champions League und müssen sich da dann erstmal durch die Gruppenphase quälen, durch die sie es ja in den letzten Jahren auch nicht immer geschafft haben.
Man muss ja noch dazu sagen, dass eventuell auch ein 5. Team dazukommen kann aus Kanada, weil in der MLS gibt es ja auch 3 kanadische Teams mit Vancouver, Montreal und Toronto. Und in Kanada gibt es auch extra noch so einen Pokal, ich glaube Canadian Championship. Und da nehmen neben Teams aus der kanadischen Liga auch eben diese 3 MLS-Teams spielen damit. Und wenn da eben jetzt wie letztes Jahr zum Beispiel Toronto gewinnt, dann ist Toronto auch in der Champions League und somit hat man auch 5 MLS-Vereine, sollte man noch dazu in Erwähnung ziehen.
Aber trotz dessen, dass so viele MLS-Teams dabei sind, war es in den letzten Jahren nicht so richtig erfolgreich, oder? Was sagt ihr?
Nee, absolut noch nicht.
Nein, wobei negativ.
Wobei es ja langsam besser wird, also von Jahr zu Jahr geht es langsam aufwärts. Man kommt schon etwas weiter, also man festigt sich schon in den oberen Viertelfinale, Halbfinale. Letztes Jahr war es sogar das Finale, wo Toronto gegen, oh, was waren es nochmal der Gegner, glaubt.
Deportiva Guadalajara, whatever. Keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen, nee.
Sag einfach Chivas.
Ich kann so sagen, es war einfach Chivas.
Da hat Toronto leider verloren. Hin- und Rückspiel war nichts, aber ja. Dieses Jahr sind zum Beispiel auch wieder 2 mexikanische Teams dabei. Und Daniel, du darfst, wenn du möchtest, diesen diesjährigen Verlauf der Champions League mal kurz zusammenfassen.
Aber
aus
ganz,
MLS-Sicht.
Ganz kurz noch zu Toronto. Also die haben ja Hin- und Rückspiel nicht verloren, sondern das Hinspiel haben sie 2-1 verloren und das Rückspiel haben sie 1-2 gewonnen. Und dann gab es ein Elfmeterschießen und da erst haben sie dann verloren 4-2. Also es war ja eigentlich doch ganz knapp.
Aber verloren ist verloren.
Das stimmt, ja.
Aber ja, dann kommen wir zum Rückblick der Champions League 2019 aus der Sicht der MLS. Also erstmal, wer war dabei? Atlanta United als Sieger. Sporting Kansas City als Pokalsieger.
Nee, Pokalsieger war Houston Dynamo und Kansas ist, weil sie erste in der Western Conference waren.
Genau. Mein Fehler, danke für die Korrektur, deswegen haben wir ja natürlich hier einen Sporting-Fan da. Also wie gesagt, dann Houston als Pokalsieger und Sporting und die New York Red Bulls als jeweilige Conference-Sieger.
Nee, die New York Red Bulls als Supporters-Shield-Gewinner.
Die jeweils Ersten in der Conference kommen in den Pokal. New York Red Bull, wenn du Erster bist in einer Conference, dann bist du zu 50%. Welche Wahrscheinlichkeit, dass du Sieger der Supporter Shields bist. In dem Fall war ja Sporting auch mit oben, aber halt in der Western Conference. Und natürlich...
Nee, das war nämlich die 2019, für die Saison 2018, war das ja eine ganz merkwürdige Konstellation gewesen, weil wenn, wie war es gewesen, ich glaube, wenn die Timbers irgendwas gewonnen hätten, ich weiß nicht mehr was, dann wären beispielsweise die Red Bulls nicht in die CONCACAF Champions League gekommen, obwohl sie Erster in der Tabelle gewesen wären, dementsprechend Supporter Shield Gewinner. Es hat aber mit der Conference Platz 1 in dem Fall nichts zu tun.
Die Conference, also, die ersten in der jeweiligen Conference kommen in die Champions League. Das sind schon mal zwei Teams. Pokalsieger, drittes Team und der Sieger des MLS Cups kommt in die Champions League.
Er hat den Artikel offen und da steht auch Meister, Pokalsieger und die beiden Conference-Sieger der Regular Season.
Und dann natürlich noch Toronto als kanadischer Vertreter. Aber schnell wurde klar für das ein oder andere Team, dass es dann nichts zu holen gab. Also Vorrunde oder Achtelfinale, die Red Bulls kamen weiter, Houston auch, Sporting auch und Atlanta auch. Also wie gesagt, Vorrunde ging ja noch, beziehungsweise Achtelfinale, aber dann wurde es halt schon ziemlich hart. Ja, im Viertelfinale, die New York Red Bulls an das Team unterlag leider.
Santos Laguna, oder?
Dann Houston Dynamo gegen die Tigers, welche, soweit ich weiß, im Finale stehen. Und der lagen natürlich dementsprechend auch. Sporting Kansas hat ein starkes Rückspiel gespielt und war deswegen im Halbfinale. Und der Atlanta United schied gegen den anderen Finalisten Monterrey sang- und klanglos aus. Aber ja, Halbfinale, da war für Sporting Kansas Schluss. Es war ziemlich hart, nicht wahr, Vincent? Also ich hatte kurz Zeit zu bei diesem 10-2 insgesamt. Muss ich kurz an Manchester City gegen Schalke denken, war ja auch 10-2 am Ende. Und die Tigers haben im Landesduell gegen Santos Laguna, um das jetzt auch nochmal zu vervollständigen, auch gewonnen. Und Finale hieß deswegen CF Monterrey gegen UANL Tigers, wobei die Dinge das Hinspiel gegen 1-0 für, wen war es jetzt nochmal?
Monterrey.
Monterrey, danke. Und das Rückspiel ist tatsächlich heute am 1. Mai.
Nee, morgen am 2.
Heute am 1. Mai um 21 Uhr. Willst du es schwarz auf weiß oder?
Bei mir steht 2.5. um 4 Uhr. Ah nee, was steht bei dir?
Ich hab's nicht auf.
Ah. Okay. CED ist die Zeit in Amerika, so würde ich weil also können es schon 4 Uhr sein mit den 9 Stunden.
Okay. Ja gut, in Amerika ist es dann auch schon heute, die Herren.
Ja.
Die sind ja ein bisschen voraus.
Aber egal, also wenn die Folge online kommt, haben wir einen neuen Champions-League-Sieger.
Genau.
Darauf wollte ich hinaus.
Muss noch mal dazwischen grätschen. Ich habe jetzt nachrecherchiert. Und es gab tatsächlich eine Problematik mit den New York Red Bulls und den Portland Timbers. Weil nämlich hätten die Portland Timbers 2018 den MLS Cup gewonnen, dann wären die New York Red Bulls, obwohl sie Platz 1 ihrer Conference waren und auch Supporters Shield Gewinner, nicht in die CONCACAF Champions League gekommen, sondern die Timbers und Atlanta, die Platz 2 in ihrer Conference waren. Heißt also,
wieso?
Nicht automatisch ist immer Platz 1 der Conference jeweils drin. Ich vermute, es wird damit zu tun haben, dass eine Mischung aus beiden Conferences dabei sein soll. Den Grund, warum exakt es so genau ist, weiß ich nicht. Aber ich habe auch irgendwann aufgehört, so gewisse Fragen zu stellen, weil manchmal die Sachen so verquickt sind, dass es schwer ist, da durchzusehen.
Ja, aber wieso dann Atlanta?
Ich habe keine Ahnung. Aber Atlanta war schon sicher qualifiziert für die CONCACAF, während die New York Red Bulls bis zum MLS Cup sozusagen warten mussten, ob sie in die Champions League kommen oder nicht.
Okay, das ist interessant zu wissen, das wusste ich jetzt selber nicht.
Aber offiziell, also wahrscheinlich war es nur eine Ausnahme, weil offiziell heißt es eigentlich beide Conference-Sieger. Naja, eben. Weiß nicht, vielleicht war da irgendwas anders in dieser Saison.
Womöglich.
Das ist möglich.
Aber habt ihr noch was zur Champions League?
Ja, also ich würde noch kurz auf Kansas eingehen, die ja immerhin das beste MLS-Team waren in dieser Champions-League-Saison. Ja gut, also wie Daniel schon sagte, Achtelfinale war für alle MLS-Teams ziemlich easy. Und so spannend wurde dann halt auch erst so ab Viertelfinale. Da spielte ja Kansas gegen ein Team aus Panama, CA Independiente. Und man verlor erstmal 2-1 in Kanada. Und ja, da hat man dann auch gedacht, gut, jetzt geht Kansas auch ziemlich flöten, die waren ja auch nicht so gut, neben den anderen drei MLS-Teams, die auch alle verloren. Und im Rückspiel hat dann halt in Kansas ziemlich stark aufgedreht und ein 3-0, also es war ziemlich dominant. Und was ich da auch sehr schön fand auch, dass alle Fans von der Liga hinter Kansas halt standen, weil sie halt auch das einzige Team in der MLS waren. Die haben halt dann auch alle Kansas angefeuert weil sie halt die Liga repräsentieren sozusagen. Und das fand ich eigentlich eine schöne Geste. Das ist jetzt bei uns in Deutschland unvorstellbar. Wenn jetzt nur noch Bayern in der Champions League ist, dass jeder Bayern anfeuert, das wird es einfach nie geben. Ist hier ziemlich anders und ja, gut, dann das Halbfinale, das hat nie stattgefunden. Soweit, aber diese Aktion.
Ich glaube, das Halbfinale ist dieses Jahr auch ausgefallen. Ja, ist abgesagt worden wegen Wetter.
Platzregen.
Wie immer.
Rückspiel hat man wieder ein Testspiel.
Ich möchte aber die MLS-Teams mal verteidigen. Das Problem an der CONCACAF Champions League ist aber irgendwie auch der Zeitpunkt, zu dem sie stattfindet. Weil die ersten Spiele sind, ich glaube, im Februar. Da sind die MLS-Teams gerade in der Pause. Also die Saison der MLS endet ja Anfang Dezember und beginnt erst wieder eher so Anfang März. Heißt, im Februar sind sie gerade noch, oder fangen sie gerade mit der Vorbereitung an und sind halt überhaupt nicht im Spielrhythmus. Neue Spieler sind im Team, andere wichtige Spieler sind weg und es ist ja normal, dass man da noch ein bisschen braucht, um sich einzuordnen, während die Teams aus den anderen Ligen in der Regel da komplett noch in der Saison sind und eingespielt sind. Das ist, finde ich, immer ein ganz gewaltiger Nachteil, weil es einfach so früh stattfindet. Würde man das ein paar Monate nach hinten legen, wäre die Situation vielleicht sogar eine ganz andere.
Ja, aber mal schauen, wie es sich entwickelt. Es sieht da nicht schlecht aus, so von den Ergebnissen her.
Ja, was man auch sieht ist, man sieht natürlich immer nur, wie viele Siege Mexiko insgesamt jetzt schon hatte. Was waren es, über 30 oder so? Ja, 34 Siege für Mexiko, 6 für Costa Rica, 2 für El Salvador und dann noch für verschiedene andere Länder jeweils 2, darunter auch die USA 2 Siege. Aber man muss auch dazu sagen, dass Mexiko eines der wenigen Länder ist, was kontinuierlich seit Beginn der CONCACAF Champions League, die früher noch anders hieß, mit dabei ist, während andere Teams über Jahrzehnte teilweise nicht dabei waren. Also so zum Beispiel auch die US-Teams. Ich weiß gar nicht, ob in der damaligen NASL Teams mit in der Champions League gespielt haben oder nicht. Auf jeden Fall ist es ja erst so wieder richtig aktiv seit ja Mitte der 90er, seit es die MLS gibt. Von daher kann man das eigentlich nicht so richtig vergleichen. Auch so auf die anderen Länder bezogen, die teilweise ja auch nicht mit dabei waren.
Was ich auch noch ziemlich interessant finde, also ich kenne mich jetzt mit den anderen Ligen auch nicht so aus und mit den anderen Teams, die gewonnen haben, aber auch ganz am Anfang des Pokals war auch ein anderes gewisses kleines Land sehr dominant und das war Suriname. Also die hatten viele Finalteilnehmer, konnten glaube nur zweimal gewinnen das Finale, aber da gab es Vereine wie SV Robin Hood oder SV Transvaal, die ziemlich oft im Finale waren. Also für so ein Land ist das schon überraschend, aber ja, heutzutage hat dieses Land nichts mehr mitzureden, nicht mal einen Ansatz. Also die sind, glaube ich, nicht mal in der K.O.-Runde dabei. Die scheiden ja schon in der Qualifikation davon aus. Aber fand ich noch ziemlich interessant.
Und der SV Transvaal wurde schon mal CONCACAF Champions League-Sieger. Gut, damals hieß es CONCACAF Champions Cup.
Ja.
Im Jahr 1973. Okay, das Problem war...
Und 81.
Es gab keinen Gegner 1973. Transvaal wurde zum Sieger erklärt. Dafür wurden sie 1968 schon mal disqualifiziert und ihr Gegner wurde dann zum Sieger erklärt. In dem Fall war es ein mexikanisches Team. Und 70 waren sie auch noch mal dabei im Finale, zogen dann aber zurück. Also ein bisschen chaotisch. Auch so die ersten Jahre von der CONCACAF, finde ich, waren durchaus chaotisch, dass immer mal Teams sich zurückzogen, dass dann plötzlich irgendwer zum Sieger ernannt wird. Oder wie hier im Jahr 1978 wurde das Finalturnier gar nicht erst ausgetragen und einfach 3 Teams zum Sieger erklärt. Das ist schon sehr speziell. Und es gab den FC Police, der auch gegen ein mexikanisches Team im Jahr 1991 gespielt hat, aber leider verloren.
Auf Drogensuche.
Genau, wir hatten vorhin die Theorie aufgestellt, dass sie eigentlich nur, weil ihr Gegner ein mexikanisches Team war, nach Drogen suchen wollten und einfach gar nicht gespielt haben, sondern nur auf der Suche nach diesen Drogen waren. Und trotzdem hat das mexikanische Team es nicht geschafft, eindeutig zu gewinnen, sondern das Hinspiel 3-1 gewonnen und das Rückspiel war ein 1-1.
Ja, enttäuschende Leistung.
Das muss besser werden.
Und ein kleines Team möchte ich auch noch anmerken, was 1979 im Finale war, habe ich gerade gesehen. Das kam von der Insel Curacao, ist auch in der Karibik, soweit ich weiß. Gut, die verloren dann 8-0 und 1-0 gegen ein Team aus Honduras oder Guatemala. Nee, El Salvador. Die haben alle so ähnliche Flaggen. Aber finde ich auch eine sehr schöne und bemerkenswerte Leistung. Und dann würde ich sagen, gehen wir somit in eine kleine Pause und sehen uns nachher wieder auf meinsportpodcast.de.
Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance. Täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater mit Christian Ömicke und Andreas Thies auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinen Sportpodcast.de beim MLS-Podcast mit Anne und Daniel und meiner Wenigkeit. Jetzt nehmen wir uns den Lama Hunt US Open Cup unter die Lupe und reden mal ein bisschen darüber, über diesen, ich nenne es mal, geschichtsträchtigen Pokal. Anne, du darfst mal beginnen.
Das ist, wenn man es platt vergleichen will, so ein bisschen mit dem DFB-Pokal vergleichbar. Also so erkläre ich es Leuten immer. Das Team aus ganz unterschiedlichsten Ligen, von denen man teilweise auch noch nie gehört hat, die Chance haben, auch irgendwie mal gegen Profiteams zu spielen. Und beim US Open Cup ist es so, dass in der ersten Runde, also das ist in 4 Runden geteilt. Und in der ersten Runde sind vor allem die Amateurteams dabei. Das sind aktuell Teams aus verschiedenen Amateurligen. Man muss dazu wissen, dass das Amateurligasystem in den USA sehr merkwürdig aufgebaut ist und teilweise relativ schwer zu verstehen ist, weil es gibt sozusagen Oberregionen, in denen sich Teams in Ligen sammeln, aber dann gibt es auch kleine Regionen, in denen nochmal Teams in Ligen sind. Alles grob zusammengefasst nennt sich USASA, also ausgesprochen wäre das United States Adult Soccer Association. Und da sind einfach mehrere lokale Ligen in eine verwandelt oder zusammengenommen und sind, ja, gewissermaßen die fünfte und auch damit letzte Stelle im US-Fußball. Und dort gibt es 4 Regionen, in der jeweils die Staaten sind. Die Liga stellt 8 Teams. Dann gibt es noch die NPSL, das ist auch eine Amateurliga, aber schon ein bisschen höher gewichtet. Gefolgt von der USL League 2 und der USL League 1, die jeweils mit 10 und 6 Teams mit dabei sind. Auf der nächsten Ebene sind dann noch die USL Championship Teams dabei, das sind 25 Mannschaften. Die treten dann sozusagen gegen die Sieger aus der ersten Runde an. In der dritten Runde sind dann die Sieger der zweiten Runde dabei. Also wenn es ein Amateurteam schafft, bis dahin zu kommen, tritt es dann nochmal gegen Teams aus der USL in der Regel an. Und in der vierten Runde erst kommen dann auch die MLS-Teams dazu und die treten dann gegen die Sieger der dritten Runde mit an. Daniel, du hattest vorhin, glaube ich, festgestellt, wer bisher die meisten Pokalsiege hatte. Das war ein ganz interessanter Name.
In der Tat, und zwar haben wir 2 Rekordsieger. Und wenn ich die Namen jetzt nenne, dann denkt man ja sofort an, ja, an Teams aus Israel. Das erste Team trägt den Namen Bethlehem Steel. Und das zweite Team, Maccabi, jetzt sagt man natürlich ein Maccabi Haifa, wie auch die ganzen Teams da heißt, aber nein, Maccabi Los Angeles. Beide haben tatsächlich 5 Titel. Und es ist seit 1914, also seit 1914 wird dieser Pokal ausgetragen. Da haben einfach nie mehr als, ja, gab es nicht mehr als 5 Siege. Zum Vergleich, die MLS, welche seit 96 oder seit 23 Jahren existiert, da hat LA Galaxy auch schon 5 Titel. Also da sieht man mal, dass der Pokal durchaus seine eigenen Gesetze hat. Auch in den USA.
Vor allem die Israelis, die schleichen sich über den Fußball in die Politik der USA ein. So könnte man das meinen.
Man muss übrigens
ganz hinterlistig.
Beim Bethlehem Steel FC, das ist durchaus ein interessantes Team, weil es ein sehr, sehr historisches Team ist. Die sind schon 1907 gegründet worden. Also immer so viel dazu, dass der US-Fußball erst sehr jung wäre. Das ist nicht der Fall. Und die hatten durchaus sehr viele Erfolge. Und halt auch gerade im US Open Cup. Aber ansonsten waren sie doch relativ lange aktiv und erfolgreich. Also ich habe schon Fotos von irgendwelchen erfolgreichen Championships gesehen. Kann man sich mal genau mit befassen.
Bethlehem Steels sind ja auch das USL Championship Farmteam von der Philadelphia Union. Was dann auch noch, die spielen auch im Stadion von Philadelphia in der USL Championship. Auch sehr interessant, da hat unter anderem auch Fußballgott Fabian Herber seine erste, ich sag's mal, Profi-Erfahrungen im US-Fußball gesammelt damals. Also, ja, durchaus interessant.
Genau, die sind später dann nochmal neu gegründet worden und wurden dann irgendwann das USL-Team der Union.
Der US Open Cup, der ist ja auch schon eben seit 1914 aktiv. Und damals war ja unter anderem der erste Sieger Brooklyn Field Club aus New York natürlich, die sich somit als ersten Pokalsieger bezeichnen dürfen. Und der aktuelle Sieger vom letzten Jahr sind die Houston Dynamo, wie man schon vorhin gehört haben. Und die haben sich, oder der Sieger allgemein im US Open Cup, der qualifiziert sich ja dann für die CONCACAF Champions League. Also ist sehr interessant. Und ja, Houston, die sind ja nicht mal in die Playoff-Runden gekommen der MLS. Also die wären eigentlich meilenweit weg gewesen von der Champions League. Und durch den Pokal ist das halt eine einmalige Sache. In Deutschland ist es ja dann die Europa League. hier ist dann gleich die Champions League und ich warte immer noch auf den Moment, dass ein USL-Team oder ein Amateurverein diesen Pokal gewinnt und dann halt in der Champions League spielt und dort alles abrasiert.
Aber ich meine, das war letztes Jahr auch relativ eng. Warte, ich gucke gerade nochmal nach.
Absolut, FC Cincinnati.
Ja, genau. Sacramento Republic FC war auch noch relativ weit, Achtelfinale.
Das fand ich ja wirklich relativ auch spannend, so mit zu verfolgen, dass FC Cincinnati dann im Halbfinale stand. Keiner hat irgendwie gewusst, wie die das geschafft haben. Und zwar gegen die New York Red Bulls. Und es ging tatsächlich auch in die Verlängerung, wo aber leider Gastgeber unterlagen.
War das auch nicht so, dass also Cincinnati auch schon 2017 im Halbfinale war? Die waren doch 2017 auch schon im Halbfinale. Da hat noch damals, ich glaube, wie hieß er nochmal? Schindler, ich weiß gerade nicht mehr den Vorname. Schindler, der hat mal bei Bielefeld gespielt. Und
ich rede gerade von 2017.
Achso, du redest von, also ich hab verstanden, letztes Jahr.
Nein.
Sorry, tut mir leid.
2017.
Genau, aber ja, 2018 war nämlich Sacramento Republic FC bis im Achtelfinale, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Und davor schlugen sie die Seattle Sounders mit 2-1 in der Verlängerung. Sind dann ausgeschieden gegen den LAFC mit 3-2 im Achtelfinale.
Ob das so gut war, vor Daniel zu erwähnen?
Er musste weit ins Auge sehen.
Ja, das tat weh zu sehen. Aber wo wir gerade beim Thema US Open Cup sind, es geht ja nächste Woche tatsächlich los. Mhm. Also am Beginn ist der 7. Mai und das Finale, welches am 27. August stattfinden wird. Natürlich gewinnt Seattle. Nein, SDB übrigens, ist vielleicht auch mal interessant für den einen oder anderen, 84 Teams teil. Also klar, die Teilnehmerliste jetzt vorzulesen, wäre jetzt ein bisschen zu lang, aber das hat Vincent, du hast glaube ich vorhin ja ganz toll erklärt, welche Teams aus welchen Ligen teilnehmen.
Wir schreiben einfach alle Teams in die Beschreibung für den Podcast.
Ja. Dann kommen wir schon auf 300 Wörter. Genau. Da haben wir schon mal 84.
Was ich zu den kleinen USL-Teams auch noch sagen will, war ja letztes Jahr auch eins bis ins Viertelfinale gekommen. Das war ja Louisville City, die 2018 und 17 auch USL-Championship-Sieger waren. Die haben dann im Viertelfinale sind sie dann gegen Chicago 4-0 rausgeflogen. Aber die hatten auch ein ziemlich leichtes Vorprogramm, sage ich mal. Da war Long Island dabei, da war St. Louis dabei, da waren die Refs dabei, New England, also Pipifax. Dann sind sie im Achtelfinale, sind dann die zwei einzigen Sacramento, aber drei von zwei USL-Teams waren im Achtelfinale und zwei spielten gegeneinander, Louisville gegen Nashville. Und dann kam der Endgegner Chicago, war auch noch sehr interessant. Und da kommen auch Ergebnisse manchmal zustande. Da gibt zum Beispiel auch ein Ergebnis, was ich ziemlich sehr hoch finde in der vierten Runde. Und das ist Columbus Crew gegen Chicago, was nach Elfmeterschießen 11-12 endete. Also die haben ein bisschen geschossen, würde ich sagen.
Die Torhüter waren in der Umkleide beide. Und dann hat man immer direkt vom Mittelpunkt aus immer ins Tor geschossen. Ich habe mir übrigens gerade mal angesehen, welche Ligen zuletzt immer den US Open Cup gewonnen haben. Und man kann sagen, bis auf zwei Ausnahmen, eigentlich nur bis auf eine Ausnahme, hat seit 1996 immer die MLS gewonnen. Außer im Jahr 1999, da haben die Worcester Rhinos, die ich meine zuletzt in der NASL immer gespielt haben, in der USL war es. Damals hieß es noch A-League, da hatten die gewonnen, ansonsten haben immer MLS-Teams gewonnen.
Was ich auch noch von den Sieger oder ich sag mal von den Finalisten, meine persönlich lief es ja für mich auch in den letzten Jahren jetzt so halb gut. Kansas hat ja auch 2017 gewonnen. Was ich noch für mich persönlich anmerken möchte, fand ich sehr schön, wieder mal ein Titelsieg. Und letztes Jahr stand ja dann auch noch ein Club, der mir sehr sympathisch ist, die Philadelphia Union im Finale. Aber ja, Houston gewann dann 3-0. Also auch allgemein sind jetzt unsere Vereine, sage ich auch mal, ziemlich erfolgreich im US Open Cup. Vor allem Seattle, die sind ja auch oft weit dabei, abgesehen vom letztes Jahr. Aber der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Das darf man halt nie vergessen.
3 Euro ins Phrasenschwein für die schöne These.
Noch nicht schon wieder.
Ja, die Phrasen machen dich arm, Vincent.
Ja, sieht so aus.
Es nehmen ja nur 21 MLS-Teams teil. Das Ganze hat einen Grund, und zwar...
Die kanadischen Teams sind zu schlecht.
Ja, na, die kanadischen Teams will keiner haben. Die kanadischen Teams kochen ihr eigenes Süppchen, sagen wir es jetzt mal so. Und zwar haben die natürlich ihren eigenen Pokal im eigenen Land, wo es eigentlich klar ist, dass der Sieger aus der MLS kommen wird. Weil es fing 2008 an mit drei Teams. Ja, welche drei Teams wohl? Toronto, Vancouver und Montreal. Das Ganze zog sich dann bis 2010 hin. Dann kam ein 11. Team dazu. 2 Jahre später, habe ich gerade ein 11. Team gesagt?
Ja.
Ein 4. Team. Da kam nach einer Zeit ein 5. Team dazu. Und jetzt vergangene Saison waren es 6 Teams. Und bei 6 Teams, du hast, wenn überhaupt, 2 Spiele bis zum Finale. Wenn nicht sogar 3. Und da ist klar, dass ein MLS-Team gewinnt, finde ich jetzt eher. Und so war es ja jetzt, wie gesagt, auch die letzten Male.
Aber also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich dazu noch nicht genug gelesen habe. Aber ich meine, in Kanada bildet sich gerade eine Liga, die jetzt auch in den nächsten Monaten starten wird.
Ist schon gestartet letzte Woche.
Ich hoffe eigentlich, dass sich dann auch die kanadische, die Canadian Championship, heißt die so?
Canadian Premier League.
Nee, ich meine, der Pokal.
Der Pokal ist Canadian Championship.
Genau, dass sich das dann da so ein bisschen einpendelt und auch ein bisschen vernünftiger wird. Weil wenn 6 Teams daran teilnehmen, ist es ehrlich gesagt lächerlich. Und es macht dann schon mehr Spaß, wenn auch mal Amateurteams dabei sind. Ich finde auch, dass beim US Open Cup sollten eigentlich die MLS-Teams gleich in der ersten Runde mitspielen, weil das einfach für die Amateurteams ja was Großartiges ist, auch mal solche Teams dann bei sich zu haben. Und vielleicht auch mal zu schlagen. Mhm. Aber es ist ja natürlich klar, dass die MLS-Teams darauf keinen Bock haben oder die Profi-Teams, weil es natürlich wieder mehr Spiele sind. Und in einem Spielplan, der sowieso schon relativ eng ist, ist das natürlich auch schwer unterzubringen.
Was ich mich gerade frage, stoßen die 3 kanadischen MLS-Teams bei Canadian Championship auch später hinzu? Weil gerade so beim ersten K.O.-Rundenspielplan sind ja jetzt nur die Canadian Premier League-Teams und Amateurteams von Kanada drin. Kommen dann die MLS-Teams später dazu oder sind die da gar nicht mehr dabei? Was ich jetzt nicht glaube. Wisst ihr das zufällig?
Ich sehe gerade nach, aber ich finde auf Anhieb nichts. Nee, es ist ein Rundenturnier. Jede Mannschaft trifft einmal zu Hause und einmal auswärts auf die beiden anderen Teilnehmer. Nee, sie haben es 2018 geändert, seit es 6 Mannschaften sind. Die beiden Vertreter der League One und der Premier League, Gott, das ist ein französischer Name der Liga, sind in der ersten Qualifikationsrunde des Turniers und der Sieger trifft dann in der zweiten Runde auf die Vertreter der USL. Und dann wird ein Halbfinale und ein Finale ausgespielt. Ab dem Halbfinale nehmen dann die MLS-Teams teil.
Oh, okay.
Das ist halt bei so wenigen Teams ist das auch lächerlich.
Also kommt quasi nur ein Team, ein Nicht-MLS-Team ins Finale. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Ja.
Ja gut. Halte ich zwar für sinnlos, aber gut. Anders ist es ja eine Dingens nicht. Im US Open Cup, da ist ja eigentlich auch jedes Jahr mindestens eine Mannschaft im
Viertelfinale.
Im Finale.
Ja, genau. Gut, dann haben wir eigentlich soweit das Thema auch noch abgehakt. Oder habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen, anzumerken?
Ich hoffe auf ein gutes Turnier.
Auf ein gutes Turnier und auf, dass Seattle dann auch Rekordmeister ist. Dann im August.
Stimmt. Was auch noch eine interessante Frage.
Stimmt. Um das mal hinzuzufügen, es hat ja 3 MLS-Teams, welche 4 Titel haben. Chicago, den gehört natürlich keiner. Meine Sounders und Sporting Kansas auf Seiten von Vincent. Und wenn einer von denen gewinnt, gibt es einen neuen Rekord. Beziehungsweise ein aktuelles Team, welches gleichzieht, was Titel angeht.
Ich hoffe immer noch auf das Finale Seattle gegen Kansas.
Da gibt's Tote.
Dazu machen wir dann einen Live-Podcast.
Wow, das wird's mal. Dann wirklich Live-Übertragung. Wir beide sitzen drin und kommentieren das Spiel und für euch. Das wär's doch, oder?
Und dann nächste Woche liegen Kommentatorenrechte für die deutsche MLS-Übertragung auf unserem Tisch.
Ja, so Vertragsunterschreibung.
Genau. Was ich euch noch fragen würde, was denkt ihr, jetzt mal wirklich Fanbrille abnehmen, alles Mögliche, wie weit kommt euer Team und was denkt ihr, welches Nicht-MLS-Team wird am weitesten kommen? Was so eure Tipps? Anne, fang du mal an.
Wie weit die New York Red Bulls kommen?
Realistisch
ja,
gesehen.
Ja, also die kommen ja durchaus immer relativ weit und scheitern dann so im Achtelfinale oder im Halbfinale an so abstrusen Teams, die Red Bulls sind einfach kein Team, was geeignet ist für irgendwelche K.O.-Rundenspiele. Von daher denke ich, dass sie irgendwie in die K.O.-Runde kommen werden, aber da mal wieder sang- und klanglos ausscheiden werden.
Ich denke, dass wir bis zum Viertelfinale kommen werden. dann uns wieder blamieren. Und zwar gegen den Finalisten Nashville SC.
Das ist eine sehr gewagte These von Daniel. Das wäre auch ein super Einstand für Nashville, für die MLS dann 2020. Dann komme ich mal. Kansas, denke ich, die spielen heuer nicht so gut wie letztes Jahr. Die hätte ich letztes Jahr definitiv weiter erwartet. Kommt, wie gesagt, auch immer nach den Gegnern an. Aber ich sage jetzt auch mal, Viertelfinale könnte schon Schluss sein, wenn sie so weiterspielen wie jetzt. Also ich lege mich mal auch auf Viertelfinale fest. Wird dann wahrscheinlich ein harter Brocken wie LAFC oder Seattle oder wer ist denn zurzeit?
New England Revolution.
Genau, ja, auch Gott, nein. Oder San Jose, also da müssen wir echt aufpassen. Viertelfinale und ich denke von den kleinen Teams, da in der USL schätze ich zurzeit Ding sehr stark ein. Wie heißen sie nochmal? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Memphis ziemlich weit kommen könnte. Die spielen eigentlich keine so schlechte Saison. So als kleine Überraschung, auch sehr gewagt. Und dann habe ich noch so als ganz, also ich sag mal, ins Achtelfinale könnten vielleicht auch noch von der USL One die Chattanooga Red Wolves. Ich weiß nicht, so als kleiner Insider-Tipp. Das sind so meine Außenseiter-Predictions, sag ich mal. Und gewinnen wird, ich würde noch kurz meinen Gewinner sagen und ich schätze diesen Pokal gewinnen wird, jetzt bin ich ganz mutig und ich sag Atlanta. Die werden in der Liga verkacken, aber im Pokal was reißen.
Boah, fände ich richtig blöd. Ich hätte ein Team, das, also ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, dass sie sehr weit kommen, aber ich würde es ihnen sehr, sehr gönnen, die New York Cosmos B. Also das ist quasi die B-Mannschaft, wenn man so sagen will, von New York Cosmos. Aber da die NASL aufgelöst wurde im vorletzten Jahr, glaube ich, ist das im Prinzip das einzige Team in der höheren Klasse. Also sie sind immer noch Amateurmannschaft. Aber ich würde es ihnen schon gönnen, relativ weit zu kommen. Das wäre mal wieder ein schönes Zeichen. Auch an New York Cosmos und die Fans.
Wäre lustig. Und was ist dein Gewinnertipp?
Ich vermute fast LAFC.
Also dominieren die Liga und den Pokal dann.
Gut, ja,
dann könnt ihr uns dann auch gerne mal eure Tipps unter den Hashtag der MLS-Podcast auf Twitter, Instagram oder Facebook schreiben. Da sind wir auch sehr gespannt, was ihr so denkt, wer gewinnt, welches Nicht-MLS-Team sehr weit kommt und was euer Lieblingsverein ist und wie weit dieser dann kommt. Sind wir sehr gespannt. Dann machen wir nochmal eine kleine Pause und reden nachher über den vergangenen Spieltag weiter. Bis nachher.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast mit Anne, Daniel und mir. Jetzt wollen wir ein bisschen über die sehr lange und sehr spielreiche oder den spielreichen 9. Spieltag der MLS reden. Es gab Spiele mit vielen Toren, es gab auch sehr viele Spiele mit etwas wenigeren Toren, aber wir werden mal damit anfangen, ein paar Spiele zu analysieren und dann darf Daniel mal anfangen.
Ja, und ich fange mit dem ersten Light heute an. Ja, Seattle gegen San Jose. Das Spiel fand nachts statt. Ich habe mir noch überlegt, ob ich es anschauen soll oder nicht. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich froh bin, dass ich es nicht angeschaut habe. Aber ja, was ist denn passiert? Also erstmal, ich gehe wie jede Woche, bin ich blind in die Highlights reingegangen. Sprich, ich habe mich nicht spoilern lassen. So wie von Vincent beim 4-1 LAFC. Da bin ich immer noch böse. Aber ja, schnell wurde aus dieser Freude, aus dieser Euphorie, mit der ich immer in die Highlights reingehe, wirklich ein, ja, so Trauerstimmung. Weil, ja, 1-0 Rückstand, gut, passiert, darf sich gegen die aufquäcks und dann halt kurz nach wieder Anpfiff ist 0-2. Und dann ist dir halt langsam klar, ja gut, es wird halt wohl nichts mit dem Sieg. Jetzt machst du nur noch Schadensbegrenzung. Und Gott sei Dank kamen noch zwei gute Tore von Calvin Lernham und Harry Shipp, welcher in den letzten Wochen auftritt. Also da wirklich ganz großen Respekt, dass der sich mittlerweile macht. Zumal man ja dazu sagen muss, dass die Sounders jetzt nicht mit der besten Elf aufgelaufen sind. Was aber natürlich auch daran liegt, dass wir einige Verletzungen haben, also Ruidas fällt aus, verletzungsbedingt, Will Prune hat gefehlt und wie es alle heißt, also ich kann es gerade nicht mal aufzählen, aber insgesamt waren es auf alle Fälle gegen LAFC jetzt am Wochenende waren es 6 Spieler und wie viel es gegen die Earthquakes waren, weiß ich gerade nicht. Aber so vom Spiel her war es tatsächlich eher ausgeglichen, also mit dem 2-2 geht völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Und ansonsten war die Partie auch wirklich fair. Also da hatte das Schiedsrichtergespann gar keine Probleme damit, hart einzugreifen. Ja, so viel zu Seattle gegen San Jose.
Ich will mal kurz dazwischen grätschen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, die Earthquakes haben richtig gut gespielt und die beiden Tore der Earthquakes waren richtig gut. Und da hat nicht viel gefehlt und dann hätten die Earthquakes noch 2 weitere Tore gemacht. Also ich glaube, das eine ist sehr, sehr stark gehalten worden und das andere war dann
ja, aber
Latte
solche
oder so.
Bälle sind für Stephen Fry ja Frühstück. Also das weiß man ja eigentlich, wenn man gegen die Sounders spielt, dass es schwer wird, Stephen Fry zu überwinden. Und er wurde ja auch verdient, Spieler des Spiels.
Ja, aber also man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn die Earthquakes das Spiel gewinnen.
Definitiv, also da hättest du dich nicht beschweren dürfen, aber 2-2 geht trotzdem in Ordnung.
Aber wenn die dann wieder, also die Chancen, die waren ja noch, als sie noch 2-0 führten, also wenn die wirklich 4-0 in Führung gegangen wären, dann hätte ich echt die Welt nicht mehr verstanden. Und ich glaube, da wäre ich nicht der Einzige gewesen. Das, weiß nicht, davor treffen die fast nichts und dann in 2 Spielen 8 Tore, nee. Es wäre einfach nicht San Jose gewesen, deswegen haben sie die Bälle natürlich nicht reingemacht.
Aber mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn die Earthquakes auch in den nächsten Spielen noch gut sind oder weiterhin so gut sind, weil es auch irgendwie MLS-typisch ist, dass manche Teams am Anfang super schlecht sind und einfach ein paar Spiele brauchen, um reinzukommen und dann irgendwann so zur Mitte der Saison hin, wenn es anfängt wärmer zu werden auch, fangen dann plötzlich die Teams an, so ein bisschen kontinuierlicher gut zu spielen und so knapp in die Playoffs später noch zu rutschen. Ich würde ihnen das zutrauen mittlerweile.
Mhm. Ja, absolut. Sehen sie dann auch mal die MLS von oben.
Aber abschließend muss ich noch dazu sagen, dass es nie gut gehen kann, wenn du als Heimteam im Auswärtstrikot aufläufst.
Das stimmt.
Also das sei jetzt mal gesagt, also das habe ich nicht verstanden. Das machst du nicht, das ist nicht nett. Du hast ein Heimtrikot, dann trägst du das auch brav. Aber ja, wer will weitermachen dann?
Ich würde weitermachen.
Ja, okay.
Montreal war nämlich zu Gast bei den Refs und ein paar Tage später hat man auch gesehen, warum es gut ist, dass Montreal zu Gast bei den Refs war und nicht zu Hause gespielt hat, weil ein paar Tage später haben sie gegen die New York City FC gespielt, zu Hause und ey, der Rasen sah aus wie ein Acker, also das war ja, ich meine, sie spielen dort auf Kunstrasen und ich frage mich, wie man es schafft, den Rasen so dermaßen zu verhauen. Ich empfehle wirklich mal, die Highlights sich anzusehen von Montreal gegen New York City SC. War jetzt kein besonders großartiges Spiel, aber der Rasen, er ist ein Blick wert. Nun aber zu den Refs gegen Montreal. Vorab sage ich schon gleich mal, es endete 0-3 für Montreal, auch verdient. Und eine Person in dem Spiel ist mir ganz besonders aufgefallen, nur leider nicht positiv. Es war nämlich der Torwart der Refs. Die hatten vor 2 oder 3 Spieltagen ihren eigentlichen Stammkeeper sozusagen weggenommen. Und jetzt haben sie dafür Crapper eingesetzt, ein relativ junger Torwart, der mir aber an diesem Spieltag vor allem damit aufgefallen ist, dass er sehr, sehr unsicher wirkte. Es fing damit an, dass in der 9. Minute oder in den ersten 9 Minuten gab es schon ziemlich gute Chancen vor Montreal, aber dann in der 9. Minute war es eine richtig große Chance, die dann aber doppelt gehalten wurde. Aber da wirkte er auch schon ziemlich unsicher. Und die Antwort kam schon ein paar Minuten später dann, 18. Minute, Latte, also ganz knapp wieder nicht getroffen von Montreal. Und in der 41. Minute passiert aber dann genau das, was man irgendwie schon geahnt hatte, dass es passieren würde. Crapper macht einen extremen Fehler. Das ist also, ich empfehle da wirklich, sich mal die eine Szene anzusehen, weil es gar nicht zu beschreiben ist, was er da tut. Das ist ein Freistoß, aber irgendwie, nee, das war in der 78. Minute dieser Freistoß. Der geht Richtung Crapper, alles völlig ungefährdet. Er muss diesen Ball einfach nur fangen und halten. Und ich weiß nicht genau, was er machen will. Ob er entweder den Ball kurz an der Hand abprallen lassen will und dann nachfangen will oder ob er ihn direkt fangen will. Ich kann schon mal sagen, er hat nichts von beiden geschafft, weil der Ball prallte irgendwie ab und flog dann halt weiter Richtung Tor. Und dann versuchte er dann nochmal irgendwie nachzugreifen. Ja, das ließ sich aber Schaum nicht lange sagen und hat dann das Tor gemacht. Aber das war ein richtig eklatanter Torwartfehler. In der 41. Minute war schon mal so eine ähnliche Szene. Da war auch Krupa wieder beteiligt. Da hat er zwar gehalten, wirkte aber auch da wieder sehr unsicher. Also er brauchte auch da den zweiten Nachgriff in einer Situation, die völlig unnötig war. Und so die beiden Szenen waren so meines Erachtens nach ein großer Schlüsselpunkt dessen, was auch passieren würde. In der 84. Minute stehen beispielsweise dann noch zwei Verteidiger um Anthony Jackson-Hamill herum, aber keiner bewegt sich. Und in dem Fall hatte Krupa mal keine Schuld, weil er hat es einfach super leicht, den Ball dann einfach ins Tor zu machen. Und er hatte kurz darauf nochmal ein zweites Tor gemacht. Aber der erste entscheidende Fehler war einfach das erste Gegentor, was sie bekommen haben, von einem Torwart, der nicht so wirkte, als wenn er da heute hingehören würde. Und ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich in die Startelf gehört. Das wirkte sehr, sehr unsicher und da kann auch der Trainer nicht zufrieden sein.
Und vor allem der, wer war davor, war Turner oder diese Knighton im Tor?
Knighton war immer im Tor.
Knighton, ja, er war halt deutlich sicherer und hat ja auch schon ein anderes, besseres Spiel gemacht. Ja, und Krupa ist halt auch schon 26 und da wird man jetzt auch nicht mehr, denke ich mal, so eine richtig große Steigerung in seiner Leistung sehen können in dem Alter.
Na gut, wobei Torhüter ja relativ alt noch werden können.
Ja.
In ihrer Karriere.
Aber mit 26 lernt man nicht mehr so viel, sag ich mal. Nee. Und das ist so, vielleicht USL, da kann er noch, dann aber MLS wird es wahrscheinlich nichts.
Und ich traue den Refs aber zu, dass sie ihn weiterhin in die Startelf stellen. Obwohl das Spiel mir deutlich gezeigt hat, dass er da nicht hingehört. Also da wirkte Knighton einfach immer sicherer. Und da waren meistens die Fehler, lagen dann an der Verteidigung. Gab es jetzt in diesem Spiel ja auch, also wie halt die Situation in der 84. Minute. Und da gab es übrigens noch die schöne Szene, nachdem Jackson Hamilton, also zwei Verteidiger standen direkt an ihm. Und trotzdem kann er den Ball zugespielt bekommen und ohne, dass ihn jemand stört, den Ball dann ins Tor machen. Und daraufhin sieht dann Jalil Anibaba, der sozusagen hinter Hamilton stand und eigentlich die Aufgabe gehabt hätte, nach vorne zu laufen und den Ball abzunehmen, der aber einfach sich die ganze Zeit hinter ihm aufhielt und nichts macht, sah dann zu seinem Mitverteidiger und deutete ihm an, so nach dem Motto, ey, das wäre deine Aufgabe gewesen. War es aber nicht, sondern es war in dem Fall die Aufgabe von Anibaba. Du aber, naja, wenn du hinter dem Gegenspieler stehst, kannst du den Ball nicht verteidigen.
Nee, geht schlecht.
Aber Hauptsache die Schuld an den Mitspieler geben.
Och, das macht doch jeder. Gut, dann komme ich mal zu meinem Spiel, das ich ausgewählt habe. Fange jetzt erstmal mit in Kanada an, bei den Vancouver Whitecaps. Die haben Philadelphia Union empfangen. Philadelphia, muss man dazu sagen, spielen gerade grandios. Die sind, wenn ich mich nicht täusche, sogar Dritter sind sie. Also sehr stark. Das Spiel endete 1-1. Ja, das Stadion in Vancouver war sehr leer dieses Mal. Davor war schon echt gut was los für dieses große Stadion. Dieses Mal war es etwas leerer. Vancouver spielt echt keine gute Saison. Ja, also das 1-0 fiel erst kurz vor der Halbzeit von Donnell Henry. Einfach ein schöner, Kopfballtor. Vorlage hat Ali Adnan geschossen, den die Whitecaps jetzt übrigens fest verpflichten wollen. Der ist ja nur von Italien ausgeliehen. Nach der Halbzeit hat dann Philadelphia ein bisschen auch die Oberhand, haben sich wieder ins Spiel gefunden. Und ein gewisser Deutschpole hat ein Tor geschossen. Der hat bei Kaiserslautern schon mal gespielt, Bielefeld, also so erste und zweite Liga ein bisschen. Hauptsächlich zweite Liga, nämlich, jetzt schlagt mich bitte nicht tot, wenn ich den Namen falsch ausspreche, ich kann kein Polnisch. Kasper Brypsilko? Oder wisst ihr, wie man den ausspricht?
Also die Amerikaner sprechen ihn mit Cibilko aus, aber das ist natürlich nicht die polnische Variante.
Ich sage jetzt einfach Kasper. Ich nenne ihn jetzt einfach nach seinem Vorname. Ja, da hat Kasper sozusagen das 1-1 geschossen, das erste MLS-Tor in seiner Karriere. Er spielte ja davor schon ein bisschen in der USL für Bethlehem Steels, die wir ja auch schon mal weiter vorne im Podcast erwähnt haben. Es ist schön, dass wieder einer mit deutschen Wurzeln, der auch in der Bundesliga gespielt hat, ein Tor geschossen hat. Er hat sich natürlich auch riesig gefreut über sein erstes MLS-Tor. Die Vorlage kam von Jamairo Montero, der auch ein Neuzugang ist. Ich glaube auch sein drittes Spiel erst für Philadelphia. Und sonst war eigentlich Jordi Reyna, den man noch von Leipzig vielleicht kennt, musste dann auch noch verletzt raus, kurz vorm Tor. Aber sonst war eigentlich jetzt aus meiner Sicht nicht so viel Besonderes. Ich wollte es halt nur mal erwähnt haben.
Aber Jordi Reyna hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Also ich hätte ihm tatsächlich das Tor gegönnt, weil er richtig viele gute Chancen hatte und dann halt immer nur der Abschluss fehlte.
Er ist einfach der beste Spieler von den Whitecaps im Kader. Also ich kenne da keinen, der irgendwie rankommt. Ali Adnan macht halt gute Ansätze, aber als Außenverteidiger kannst du halt nicht so in Szene setzen. Aber der hat auch das Niveau. Aber Jordi Reyna, da gab es ja auch Wechselgerüchte. Und wenn der gewechselt wäre, das wäre der Genickbruch für Vancouver gewesen. Weil das ist eigentlich, was Almiron für Atlanta ist oder war, ist Reyna für die Whitecaps. Das ist einfach die Überlebensversicherung, sag ich mal. Der blüht da richtig auf. Hat der eigentlich bei den Red Bulls auch gespielt, bei New York? Nicht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich guck mal nebenbei nach.
In Salzburg war er und in Leipzig war er.
Also mir ist er nicht daraus bekannt. Es gab ja einen anderen Rainer, aber beim New York City FC, der Sohn von dem Trainer Rainer. Aber der ist jetzt nach Dortmund gegangen? Ich weiß es nicht. Ich werde die Tage den wir mal bei US Soccer News auf Facebook nochmal was dazu posten.
Gut, dann Daniel, hast du noch ein... Also du hast bestimmt noch ein Spiel.
Ja, aber jetzt oder sollen wir noch warten?
Das kannst du noch reinpacken.
Ja gut, also jetzt geht's erstmal richtig los und zwar das Rückspiel des Spitzenspiels Seattle gegen LAFC. Gut, ich meine, hätte mir jetzt immer gesagt, dass das Spiel nach 4 Minuten vorbei sein kann, beziehungsweise dass danach keine Tore mehr fallen, hätte ich gedacht, ja, ist gut, läuft bei dir, gehen wir wieder schlafen. Aber ja, was soll man sagen? Erste Chance Seattle, Morris 1-0. Hat der klasse Ball erobert, die Sounders haben noch klasse abgeschlossen. Aber dann kurze Zeit später auch ein überragendes Tor von Carlos Vela. Aber was viel wichtiger ist der Blick auf die Karten. Also man hat gemerkt, dass ein gewisser Herr Ankel gepfiffen hat.
Jetzt,
gut,
jetzt
die gelben Karten, die sind allesamt in Ordnung. Da muss man sich nicht beschweren. Aber die rote Karte für Christian Roldan, also ich habe mir das jetzt 10, 20 Mal in Wiederholung angeschaut. Und es ist für mich keine rote Karte. Es ist für mich halt wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Also, ihr müsst die Highlights erstmal selber anschauen, dass ihr das beurteilen könnt. Und achtet einfach nur mal, Reroll Dan geschuckt wird und was er dann macht, weil er wird ja wirklich von 4, 5, 6 Spieler von LAFC mehr oder weniger geschuckt und dann wird er halt irgendwie mehr oder weniger ausweichen und halt seine Hand ausstrecken. Ich meine, klar, im Gesicht hat sie nichts verloren, aber die Szene hat für mich eher so gezeigt, dass es halt wirklich keine Tätigkeit war. Noch kein wirkliches Hands to the Face, sondern einfach, dass er sich eher selber verteidigt hat, gewissermaßen. Und er hat ihm ja nicht ins Gesicht geschlagen, sondern nur ins Gesicht gelangt. Und das muss man auch nochmal beachten. Weil ich meine, wenn man das jetzt mal vergleichen würde, also Lourdes ist erstmal verdient geflogen, das war dumme Notbremse, konnte froh sein, dass es keinen Elfmeter gab. Aber tatsächlich, wenn man es jetzt mit den 2 roten Karten von Dortmund gegen Schalke vergleicht, das ist ja wirklich, da gefährdet es ja wirklich einen Gegner und ja, was weiß ich. Und da wurde jetzt Roldan halt einfach von 3, 4 Spielern, ja, ich will jetzt nicht sagen verprügelt, weil es jetzt hart klingt, aber die sind schon auf ihn eingegangen dermaßen. Und das muss man halt auch nochmal beachten. Zumal man auch sagen muss, dass, ich glaube, das war Kaye, der da mit von der Partie war, dass der hätte auch fliegen können. Weil wenn du einen Roldan duschen schickst, schickst du halt auch den Kollegen von LAFC mit duschen, weil es ist genauso unsportlich.
Ja, auch, das war ja auch, also so eine richtige Rudelbildung nach einem Foul. Das waren, glaube ich, 4 LA-Spieler gegen 2 Seattle-Spieler, sag ich mal. Und Atuesta hieß der Mann von Los Angeles, schuckt halt einfach Roldan. Das geht halt gar nicht und er schuckt ihn halt in einen Mitspieler und in einen Seattle-Spieler rein. Und durch die Schuckbewegung geht halt der Arm von Roldan aus und in Atuestas Gesicht rein. Man kann es jetzt nicht sagen, ob Absicht oder nicht, aber er hat halt das Gesicht leicht berührt. So, Atuesta fällt natürlich theatralisch. Ich weiß nicht, ob er es noch überlebt hat. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, man kann Rot wegen Tätigkeit geben, ja, aber nur, wenn du Atuesta eben auf den Platz schickst, weil er hat ihn halt klar geschuckt und Schucken ist für mich genauso eine Tätigkeit. Roldan ist nur nicht hingeflogen, weil er ihn halt in die Menge reingeschuckt hat und das muss man meiner Meinung nach auch bewerten oder keinem eine Karte geben. Also entweder beiden oder keinen, das ist einfach.
Also mindestens gelb auf alle Fälle und.
Ja, oder gelb.
Ich muss ja einfach sagen, dass ich es scheiße finde, dass sich der Ankeli-Szene nicht mal angeschaut hat. Weil. Ich will jetzt nicht sagen, dass uns die Meisterschaft kaputt macht, aber. Um Norbi Dickel zu zitieren. Aber er hätte nochmal einen Blick drauf werfen müssen und sich nochmal alles in Ruhe anschauen und dann mit dem Videoschiri Rücksprache halten. Weil er hat ja wirklich nicht nur eine Kamera oder nicht nur eine Sicht, sondern halt alle Sichten. So hart es jetzt klingt. Der VAR. Aber gar nicht anzuschauen und dann halt wirklich nur mit Linienrichter Rücksprache halten und. Finde ich halt auch ein bisschen, ja, nicht so, ist es nicht so ganz das Wahre, weil es hat schon ein bisschen Fahrt aus dem Spiel rausgenommen, weil man gemerkt hat, dass Seattle vorne oder halt offensiv jetzt nicht mehr so präsent sein kann. Wobei Morris es ja 19 Minuten lang stark gemacht hat. Aber ja, es hat für mich halt schon, ich sage jetzt mal, das Spiel schon so entschieden, weil ohne die rote Karte von Roldan, beziehungsweise mit einer roten Karte für LAFC, wäre, denke ich, Seattle definitiv als Sieger vom Platz gegangen. So, das sind jetzt meine abschließenden Worte zu dem Spiel. Anne, hast du noch was?
Zu dem Spiel?
Ja.
Nö, würde ich euch zustimmen. Kleiner Hinweis an die Zuhörer. Wer am Samstag mit bei Discord war, wird gehört haben, dass Daniel doch brüllte, der macht uns die Meisterschaft kaputt. Also, er hat es gesagt.
Das habe ich aber nur gesagt, um Norbi Dickel zu zitieren.
Er hat sich auf jeden Fall sehr drüber aufgeregt. Es war sehr amüsant zu hören.
es war doch nur, wir waren doch nur zu viert oder zu fünft. Ja, aber ja, also wenn ihr mal wirklich einen ragenden Daniel oder Vincent oder wen auch immer sehen wollt, kommt einfach in den Discord.
Genau.
Wir beißen immer, nicht.
Ist immer noch in der Beschreibung unten verlinkt. Mit dieser netten Anekdote gehen wir jetzt noch in eine kurze Pause und hören uns später wieder.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast mit Anne, Daniel und meiner Wenigkeit. Da Daniel gerade sehr intensiv ein bisschen das Spiel LAFC gegen Seattle angesprochen hat, das ja auch ein Kampf um die ersten drei Plätze war, in dem Seattle einige Punkte geraubt wurden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gab es ja auch noch ein anderes Spiel am Spieltag, das diesen Kampf dort oben streitig macht. Das war ja LA Galaxy gegen Salt Lake, was Galaxy eben gewann. Und somit mit 22 Punkten auf Platz 2 steht. LAFC steht mit 23 auf dem ersten Platz und die Sounders sind auf Platz 3 mit 18. Also da geht's ziemlich eng her, da oben. Und das sind meiner Meinung nach auch die drei Top-Teams, die am besten in Shape sind, sage ich jetzt mal, die beste Leistung haben. Was ich auch denke, dass diese drei Teams auch die ersten drei Plätze bis zum Schluss der Saison untereinander ausmachen werden. Weil, ich weiß nicht, die spielen alle drei sehr gut. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendwo noch ein Leistungseinbruch kommt. Galaxy mit einem neuen Trainer, Shell Otto, der es irgendwie geschafft hat, das Team aus Stars zu einer Einheit zu formen, die jetzt echt wieder gemeinsam spielen. Und das ziemlich erfolgreich. LAFC eben, die haben mit Bob Bradley einen Trainer eben, der einfach gut ist und das Team harmoniert, die Fans harmonieren und Seattle, die haben eigentlich fast jedes Jahr ein starkes Team, ohne große Namen. Das wollte ich dann nur mal so zur Info für euch, dass es in der Western Conference oben heiß hergeht. Und Anne hat ja auch noch was zum Erzählen.
Genau. Ich habe mir nämlich gerade nochmal schnell nachgesehen, welcher Vorname das bei Rayner war, den ich gerade schon mal angesprochen hatte. Und es ist natürlich Claudio Rayner, den einige vielleicht kennen, weil er auch schon in der Bundesliga gespielt hat. Aber der eben auch schon sehr international viele Erfahrung hat. Aktuell ist er Sportdirektor beim New York City FC und er hat unter anderem für Bayer Leverkusen gespielt, für den VfL Wolfsburg, für die Glasgow Rangers, Manchester City zum Beispiel und auch zwischenzeitlich mal kurz für die New York Red Bulls. Und sein Sohn, Giovanni Rayner, ist halt Ende, Mitte letzten Jahres nach Dortmund gegangen, spielt dort in der U19, ist aber im Augenblick wettbewerbsübergreifend noch gesperrt. Also bisher hat er noch nicht an den Spielen teilnehmen dürfen. Das wollte ich nur noch ergänzen. Jeder weiß, wen ich von meinte. Und ich würde dann auch gleich mal weitermachen. Ich habe mir ein verheißungsvolles Spiel angesehen. Ein Spiel, nennen wir es mal Atlanta United gegen die Colorado Rapids. Die Rapids seit etlichen Spielen ohne Sieg. Und auch für Atlanta lief es ja bis dato so gar nicht gut, vor allem zu Hause auch nicht. Ich kann mal sagen, sie haben gewonnen. Das heißt, sie stehen jetzt zu Hause mit 1-1-2 da. Also einem Sieg, einer Niederlage und zwei Unentschieden. Und ja, das Spiel an sich, ja, also Atlanta hatte sehr, sehr viel Ballbesitz. Genau gesagt nämlich 66% zu 33% von den Rapids. Und was mir aufgefallen ist, gerade in der ersten Halbzeit hatten die Rapids ein paar Chancen, die waren okay, also da hätte was draus werden können. Die sind dann aber in der Regel gehalten worden und waren jetzt auch nicht so das Gefährlichste. Was aber auffiel, immer wenn die Rapids einen Torschuss machten, buhte das Publikum. Und das wirkte irgendwie, keine Ahnung, wie als wenn sich Kindergartenkinder das Spiel ansehen. Ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast kritisiert, vielleicht sogar bei einem anderen Team. Aber da war es sehr laut. Es waren so Pi mal Daumen, ich glaube 43.000 Zuschauer im Stadion. Man hörte schon sehr deutlich, wenn gebuht wird, aber es gab einfach keinen Grund, warum. Also es waren faire Chancen. Und es wurde auch immer erst dann gebuht, wenn ihr eigener Torwart den Ball in der Hand hatte, also wenn die Situation geklärt war. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum die Fans da so reagieren. Bestätige ich mich aber wieder in der These, dass die Atlanta-Fans nicht die coolsten Fans der MLS sind. Dann in der 74. Minute passiert dann das, was passieren soll in so einem Fußballspiel. Nagby setzt sich richtig stark durch, läuft dann einfach mutig mit dem Ball Richtung Grundlinie und passt dann den Ball Richtung Julian Gressel, der am Torpfosten stand. Der reagiert richtig, hält den Fuß einfach hin, zack, Tor. Das war tatsächlich auch der Endstand, also 1-0. Aber ein paar Sachen fielen noch auf. Zum einen, die Torschussbilanz war nämlich 15-6. Heißt also, Atlanta hatte 15 Torschüsse, aber die meisten waren tatsächlich nicht so richtig verheißungsvoll. Und es macht wirklich so ein bisschen deutlich, obwohl sie gegen ein wirklich schwaches Team spielen, schaffen sie es, trotz kreierter Chancen kaum Tore zu machen. Also es ist ein 1-0 gegen die Rapids. Und die Rapids haben jetzt damit 6 Spiele in Folge verloren und müssen da dringend mal aus der Situation rauskommen. Auch aufgefallen ist vor allem Pity Martinez, aber nicht auf dem Spielfeld, sondern erst am Rand. Er wurde nämlich in der 71. Minute ausgewechselt. Und dann gibt es ein Video von ihm, wie er auf der Ersatzbank sitzt und dort plötzlich gegen den Sitz seines Vordermannes tritt, wütend. Der dreht sich nur verwirrt um und versucht ihn dann auch zu beruhigen. Und das hilft aber alles nicht so richtig. Pity Martinez prügelt dann noch auf den Sitz, auf den leeren Sitz neben sich ein. Also der wirkte sehr sauer, dass er ausgewechselt wurde. Und ich glaube, da gibt es einige sehr merkwürdige Spannungen, auch weiterhin noch im Team von Atlanta. Also wenn ein Profispieler so reagiert, ist das schon sehr, ja, befremdlich, sagen wir es mal so. Und man muss dann mal schauen, wie lange er tatsächlich noch in diesem Team bleiben wird, wenn er weiter so unzufrieden ist, wie es scheint. Anderes noch, bei den Rapids hat ein 16-jähriger Verteidiger seinen Profi-Einstand gefeiert. Der junge Mann heißt nämlich Sebastian Andersen. Und kommt aus der Akademie der Rapids. Ja, mal sehen, was daraus wird. Das war jetzt sein erstes MLS-Spiel. Und er hat 80 Minuten, glaube ich, sogar durchgespielt. Also doch ein ganz ordentlicher Einstand bei Atlanta, also mit vielen Zuschauern. Ich glaube, es gibt nicht viele Sachen für 16-Jährige, die cooler sind.
Der hatte bestimmt Gänsehaut pur.
Ja, aber um noch was da hinzuzufügen bei dem Spiel. Du hast ja schon gesagt, dass die Rapids, ja, das ist eigentlich ein Pflichtsieg für Atlanta war. Und ich bin mal so die Kommentare durchgegangen in den letzten Tagen. Weil es mich auch interessiert, wie so die Atlanta-Fans in Amerika zu dir stehen. Und tatsächlich fordern schon einige seinen Kopf. Auch vor der Niederlage, vor dem Sieg. Aber auch nach dem Sieg sind sie nach wie vor der Meinung, dass ein 1-0 einfach zu wenig ist gegen, ich sag jetzt mal, das schwächste Team. Und da bin ich auch ganz klar bei den Fans von Atlanta. Weil ein wirkliches System habe ich noch nicht erkannt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie gesagt, wenn es da tatsächlich nichts ändert, dann wird früher oder später dort der erste Trainerwechsel erfolgen.
Was auch auffällt, ist, dass Martinez, der ja im letzten Jahr Torschützenkönig wurde, so gar nicht präsent ist, ja, irgendwie. Also er wird gar nicht bedient und irgendwie klappt das alles nicht so richtig. ist schon sehr beeindruckend, wenn Julian Grassel auf der Autobahn, sage ich schon, auf der Außenbahn besser bedient wird als der Mittelstürmer.
Aber es ist halt wie oft auch Stuttgart diese Saison beste Beispiel. Wenn das Team nicht funktioniert, funktionieren auch die besten Spieler nicht. Also das ist einfach irgendwie so eine ganze Teamsache. Und ich glaube, da hilft fast nur noch ein neuer Trainer, ganz ehrlich. Das Team, das steckt so in einem Sumpf drin, sage ich mal. Das ist echt nicht mehr normal.
Absolut. Also wie gesagt, ich meine, neuer Trainer hin oder her, aber man merkt halt einfach, dass Martinez total untergeht in diesem, nennen wir es jetzt mal, Spielsystem oder Matchplan, um andere Trainer zu zitieren. Aber ja, ich finde, das hat Atlanta nicht. Ich meine, das kannst du ja nicht mal System nennen. Das ist einfach nur totaler Quatsch, weil du hast einen Torschützenkönig, der letztjährige MVP, sowohl während der Regular Season als auch im Finale, aber der geht komplett unter. Und es liegt halt einfach definitiv am Trainer. Ich meine, klar, ich bin der letzte Mensch, der die Köpfe von Trainern fordert, aber da ist es ja wirklich Fakt, weil klar stellen sich Gegner neu ein und orientieren sich dementsprechend auch eher daran, dass sie es verteidigen, aber der ist ja wirklich 90 Minuten lang unsichtbar. Und zwar nicht nur heute, sondern eigentlich in den letzten 8-9 Spielen.
Ja, absolut. Aber als Trainer wäre mein erster Schritt tatsächlich, mir Pity vorzuknöpfen, weil so ein Verhalten, wie er es an dem Spieltag an den Tag gelegt hat, geht einfach gar nicht. Und ich glaube, ich würde ihn jetzt tatsächlich erstmal auf der Bank lassen. Zumal ich ihn jetzt auch nicht so extrem überzeugend fand.
Ja, wie gesagt, das ganze Team steckt da drin. Ich glaube, hätte er letzte Saison gespielt, dann hätte er überragend gespielt. Aber es ist einfach irgendwie jeder Spieler davon betroffen, außer vielleicht Julian Gressel ein bisschen, der meiner Meinung nach ein bisschen heraussticht auch. Ja, ein Jammerspiel in Atlanta, meiner Meinung nach.
Ja. Hier meldet sich Anne aus der Post-Production mit einem Newsflash. Natürlich, wie soll es auch anders sein, an dem Tag, an dem wir mal nicht abends aufgenommen haben, sondern gleich mittags, gab es wenige Stunden später dann eine Meldung, die durchaus ein bisschen überraschend ist. Der erste Trainerwechsel in dieser Saison. Es trifft aber nicht, so wie von uns vermutet, Atlanta United, sondern die Colorado Rapids mit Anthony Hudson, der heute vor wenigen Stunden, heute das ist am 1. Mai, als Head Coach der Rapids entlassen wurde. Seinen Posten übernimmt Connor Casey, der bis dato seit dem 26. Januar 2017 als Co-Trainer gearbeitet hatte und nun erstmal als Interim-Coach einspringt. Einige kennen Connor Casey möglicherweise, denn er hat unter anderem als Spieler für Borussia Dortmund gespielt, für Hannover 96, die Karlsruher SC, Mainz 05. Für die Rapids spielte er ebenfalls, nämlich seine längste Zeit sogar, von April 2007 bis Dezember 2012. Und unter anderem spielte er auch für Philadelphia Union und auch zum Schluss für die Crew. Er übernimmt jetzt den Posten und eigentlich kann man fast davon ausgehen, dass er dann Head Coach werden wird. Das so als kleiner Einschub, damit ihr auf dem neuesten Stand seid.
Dann kommen wir mal zum nächsten Spiel und da gehe ich mal in die Mitte von der USA nach Kansas. Da fand dann auch ein kleines Festival statt. Das hieß Tor Festival. Boah. Und ja, da war einiges geboten, sag ich mal. Trainer war Baldomero Toledo. Ist auch bekannt ein bisschen mit seinen Karten und nicht so guten Pfiffen. Also er ist jetzt nicht der beste Schiedsrichter. Ja, wo fange ich denn an? Fangen wir mal mit dem Ergebnis an. Also es war ein 4-4 gegen New England Revolution. Ich hatte vor dem Spiel einfach Schiss, dass Kansas verkackt wie bei San Jose. Haben sie gerade noch abgewendet, aber irgendwie so richtig zufriedenstellend waren es trotzdem nicht. Das waren halt einfach 8 Gegentreffer gegen San Jose und New England innerhalb der letzten 2 Spieltage. Ich glaube, den Torwart Melia, der stand nur in der Aufstellung, sonst nirgends. Denn auch auf dem Mannschaftsfoto von Kansas war er nicht drauf. Er fehlte dort. Also das war doch wohl das größte Zeichen dafür. In der 18. Minute, was ich auch noch dazu anmerken möchte, ich möchte den Vornamen Yuan verbieten lassen. Der sollte nicht mehr erlaubt werden. Da bin ich einfach strikt dagegen, der große Yuan-Gegner. Denn, gleich mal vorneweg zu sagen, alle 3 Torschützen von New England fingen mit Yuan an oder hatten Yuan im Vorname. Das war irgendwie ein bisschen verstörend, sage ich mal, dass alle Juan heißen. Der erste traf eben gleich in der 18. Minute, Juan Fernando Caicedo, ja, mit der Führung. Nach einer halben Stunde hat dann Christian Nemeth für Kansas ausgeglichen, ziemlich schnell. Aber keine zwei Minuten später hat dann wieder Juan Fernando Caicedo eben mit dem 2:1 nachgelegt. Ja, ich weiß nicht, Kansas kam nicht auf den wunden Punkt, sage ich mal. New England spielte ihr Spiel auf, jetzt nicht überragend, aber sie spielten es halt runter, hatten auch etwas mehr Ballbesitz und haben dann auch das 3:1 kurz vor der Halbzeit aufgelegt von Juan Agudelo, das auch sein erstes Saisontor war. Nach der Halbzeit kam dann der Anschlusstreffer von Felipe Gutierrez, in der 66. dann das 4:2 von DeJuan Jones. Dann in der 70. kam dann das 3:4 für Felipe Gutierrez und in der 83. dann noch das 4:4 von Christian Nemeth. Und der ein Grund, warum auch New England so nach dem 3:1 so eingebrochen ist, ist natürlich auch eine rote Karte von einem gewissen Herrn, den wir schon, glaube ich, am zweiten Spieltag erwähnt haben, mal, weil er auch dort vom Platz geflogen ist, aber das wieder zurückgenommen wurde vom VAR. Dieser gewisse Mann heißt Brandon Bay. Passt natürlich hervorragend zum Nachname. Bye Bye. Brandon Bay, kann man dort sagen. Oh, das ist doch eine schöne Überschrift für unseren Podcast. Jedenfalls, ja, der Herr flog in der 55. Minute vom Platz und dann konnte Kansas ein bisschen aufspielen und ja, die Tore wieder nachholen, die ihnen zum Punkt fehlten. In der 89. gab es dann nochmal eine Gelb-Rot für New England von Chachil Anibaba.
Das ist der, der in der Woche zuvor, der wenige Tage zuvor, seinem Mitverteidiger dann sagte, das wäre deine Aufgabe gewesen bei diesem Gegentor, der, den ich vorhin angesprochen habe.
Und ja, das war jetzt das Karma dafür. Und deswegen durfte er noch die letzten 7 Minuten nicht mehr spielen, denn es gab, glaube ich, ganze 6 Minuten Nachspielzeit. Insgesamt gab es auch sage und schreibe ganze 8 gelbe Karten. 3 davon für Kansas, 5 für New England. Also Toledo hat mächtig ausgeteilt, sage ich mal. Und es gab auch noch eine Verletzung in Form von Cherso, der leider verletzt raus musste in der 75. Ist bitter. Cherso ist ein ziemlich schneller Spieler, auch einer der besseren zurzeit bei Kansas. Und man muss auch noch sagen, in der 66. Minute gab es Elfmeter für New England. Und da war plötzlich Temelia wieder im Tor. Ich weiß nicht, wo der plötzlich herkam. Aber der hat den Ball gehalten und ist dann direkt wieder weggerannt. Somit war das Tor wieder frei. Jedenfalls hat er Schlimmeres verhindert, sage ich mal. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ein gewisser Spieler spielte diesmal von Anfang an, nämlich der Mann aus Ruanda, Ravutu Bayaye. Ja, also mal schauen, ob er jetzt zum Stammspieler wird. Matt Beasley ist ja verletzt. Vielleicht wird er jetzt ein bisschen überzeugen beim Spielen. Da bin ich, wie gesagt, wie ich schon letzte Woche erwähnt habe, sehr gespannt, wie sich der Mann entwickelt. Soweit war es erstmal das von dem sehr umfangreichen Spiel. Auf dem MLS-YouTube-Kanal gibt es auch eine 20-Minuten-Version der Highlights. Die könnt ihr euch gern geben. War eine Menge geboten, aber ihr solltet kein Fan von einem dieser beiden Teams sein, weil sonst könnte das Spiel sehr deprimierend sein. Dann hat die Anne noch ein bisschen, oder habt ihr noch was zum Spiel?
Ja, also abschließend gab es tatsächlich ein bisschen mehr Karten, ein bisschen mehr Tore, hätten das Spiel vielleicht ein bisschen spannender gemacht.
Aber nur Tore fürs Heimteam, gell?
Nee, wir wollen es spannend haben.
Da ich wieder Fan von Sporting noch von den Refs bin, ist es eigentlich egal.
Den Refs Tore? Habe ich das richtig gehört?
Warte, jetzt kommen wieder die ganzen Patriots halt und schmeißen Steine auf mich, verdammt.
Titelanwärter.
Nein, also ich finde ein 4-4, es hat halt schon was. Und auch gerade ist mit den Karten gut. Ich meine, wenn es Schiri nötig hat, hat das nötig.
Das ist halt so eine kleine Befriedigung für ihn. Auf jeden Fall hat dann die Anne noch etwas zu ihren roten Bullen zu sagen.
Ja.
Nehme ich an.
Die haben nämlich mal gewonnen. War ja nicht so oft in dieser Saison. Gegen den FC Cincinnati mit 1:0 durch Connor Late. Und das Tor war tatsächlich sehr, sehr schön, weil Daniel Reuer lässt den Ball einfach, nee, er leitet ihn einfach weiter, anstatt selbst drauf zu schießen und gibt damit Connor Late, der von hinten angelaufen kommt, einfach die Möglichkeit, viel freier zu schießen. Das war sehr, sehr gut von Daniel Reuer gesehen und gut von beiden gemacht. Das Motto war des Spieltages, das ist übrigens in der MLS ganz typisch, dass ganz oft so Spieltage für die jeweiligen Teams so irgendein Motto haben. Und an diesem Tag hat man so ein bisschen das Thema Autismus aufmerksam gemacht. Das machen die Red Bulls auch seit Jahren. Deswegen haben die Nummern hinten so blau geglänzt auf den Trikots. Das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und dazu gibt's dann halt immer noch so Aktionen, die da mitlaufen. Man hat, also bei den Red Bulls weiß ich's, dass die ein Parateam noch mit haben. Und die haben vorher auch gespielt, haben mit denen zusammen trainiert. Genau, das war eigentlich so eine ganz nette Aktion mal wieder. Zu dem Spiel selbst. Neben Connor Late gab es noch einen zweiten besten Mann auf dem Platz, besten Spieler. Das war der rechte Pfosten. Einfach, weil der so viel verhindert hat. Also Cincinnati hatte seine Chancen, aber der rechte Pfosten war am Start und hat alles verhindert. Zwischendurch, glaube ich, auch mal kurz die Latte, aber überzeugend war auf jeden Fall der rechte Pfosten. Ach so, zum SC Cincinnati noch. Die sind jetzt seit 330 Minuten ohne Tor, was ein gewisses Problem andeutet. Und für die Red Bulls war es der 100. Sieg in der Red Bull Arena.
Oh, Premiere sogar.
Ja. Ja, aber viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Die Red Bulls waren in der ersten Halbzeit ziemlich stark, haben solide gespielt, hatten gute Chancen, gerade vor allem durch Daniel Reuer. Und der SC Cincinnati wurde in der zweiten Halbzeit stark, aber ist halt immer wieder am Pfosten gescheitert. Oder an Luis Robles, einfach von beiden. Von daher, das 1-0 ging in Ordnung.
Gut, dann habt ihr noch sonst was allgemein zum Spieltag zu sagen?
Ich habe noch mal was zum Spiel Red Bull gegen Cincinnati. Und zwar tatsächlich fand ich es ja witzig, dass die Red Bulls bei Spieler des Spiels tatsächlich den Taubpfosten erwähnt haben. Da war doch was, Anne, oder?
Ja, genau, die haben bei Twitter was, glaube ich. Da posten sie immer den Man of the Match und sie haben beides gepostet, also sowohl Connor Late wie auch halt ja quasi das Tor als solches, womit man zeigen wollte, dass es der Torpfosten ist. Das ist so, merke ich häufiger, dass gerade MLS-Teams einen gewissen Eigenhumor auch haben oder wie zum Beispiel Real Salt Lake, die einfach generell einen sehr guten Humor haben und dann manchmal auch so ein bisschen sich selbst oder die anderen Teams verscheißern.
Die auch ab und zu Videos raushauen, wo sie die anderen Teams ziemlich hart aber auch aufs Korn nehmen.
Ja, genau. Also, aber die können, glaube ich, auch damit umgehen, wenn man es mit ihnen macht.
Ja, klar. Und das ist, da hat Deutschland noch ein bisschen was zu lernen. Oder die Bundesliga. Aber gut. Dann war es das soweit für uns, für diese Folge, für die 8. Folge schon. Gibt uns gerne Feedback natürlich unter dem Hashtag der MLS Podcast. Sonst würde ich sagen, Discord ist in der Beschreibung verlinkt. Kommt gerne mal vorbei, redet mit uns, schaut mit uns die Spiele zusammen an. Und sonst wollen wir uns mal verabschieden.
Ganz kurz noch.
Und sehen.
Zum Thema Feedback will ich mal den Schattenwolf von Twitter grüßen, der jede Woche ganz fleißig Feedback gibt. Vielen Dank dafür. Wir nehmen das immer sehr gerne auf und freuen uns immer sehr darüber.
Ja, das stimmt allerdings. Sehr, sehr loyale und zuverlässige Hörer von uns.
Absolut, dann kann ich nur unterschreiben.
Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und habt eine schöne Woche. Ciao.
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 Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.